Hallo alle zusammen, da bin ich schon wieder mit meiner Ausrüstung und der eine oder andere wird jetzt sagen, was will der denn jetzt noch? Ich meine, er hat doch jetzt endlich mal sein Schwert schon gegen uns gezückt, das ist doch jetzt komplett, Ausrüstung ist da. Ja, richtig, und er hat schon so viel gesagt, auch richtig. Aber es ist eben noch nicht alles. Und heute gebe ich euch sozusagen den Rest. Und zwar will ich mich heute damit befassen, womit diese Ausrüstung eigentlich eingerahmt wird. Von oben wird es eingerahmt durch eine Beschreibung dessen, gegen wen sich eigentlich unsere Waffen richten. Also sozusagen das Bild unseres Feindes. Und ich nenne es ja jetzt so ein bisschen provokativ, und damit man sich das gut merken kann, unser Feindbild. Und nach unten wird sie eingerahmt durch etwas, was ich bislang unterschlagen hatte bei meinen ganzen vorherigen Predigten, auch weil es mir in meiner Bedeutung gar nicht so richtig klar war. Und das wurde mir erst letztens gezeigt. Ich nenne sie das auch mal, um das, ja, damit man sich gut merken kann, die Fernwaffe. Deshalb heißt meine abschließende Predigt zur Waffenrüstung auch Feindbild und Fernwaffe. Kommen wir erstmal zum Feindbild. Damit beziehe ich mich auf folgenden Vers. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen. Nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ich will mich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Spekulationen da befassen und verlieren, und ich werde euch auch keine Bilder mehr von gefallenen Engeln und sowas zeigen. Die Clary, die hat sich für mich die Mühe gemacht, den Vers mal aus dem griechischen Urtext zu übersetzen. Und ich glaube, allein dadurch wird uns einiges klar werden. Also man kann den Text auch folgendermaßen übersetzen: Weil unser Kampf nicht gegen Haima bedeutet Blut im Singular, also Einzahl, hier Menschenblut, übertragener Sinn, Sitz des Lebens. Also nicht gegen Haima und Sarx, das ist jetzt Fleisch im Plural gemeint, Stoff, der die menschlichen Knochen umhüllt, Leib, menschliche Natur. Das ist ja alles noch klar. Und dann kommt aber interessant, irdische Herkunft, menschliche Bedingtheit ist. Also anders ausgedrückt könnte ich auch sagen, wir kämpfen nicht gegen einzelne Menschen oder bestimmte Leben. Wir kämpfen auch nicht gegen die menschliche Natur, nicht gegen menschliche Herkunft, nicht gegen Prägung, nicht gegen menschliche Fehler oder Fehlverhalten. Wir kämpfen auch nicht gegen irgendwelche normalen, natürlichen, menschlichen Bedürfnisse oder sowas. Gegen all das kämpfen wir nicht. Das ist ja schon eine ganze Menge, und ich denke, das sollen wir auch immer behalten. Gegen all das kämpfen wir nicht, sondern gegen... Und jetzt hat sich das für mich, hat sich da jedes Wort sozusagen in einer mannigfaltigen Bedeutung entfaltet, sondern gegen die Arche. Und das, die Arche, ist den Beginn oder den Anfang, die Ursache, Urprinzip, Urgrund, Behörde, Obrigkeiten von Engeln, Amt, Herrschaftsbereich, Wirkungskreis. All das bedeutet dieses eine Wort. Wenn ich es jetzt mal ausdrücken will, heißt das, wir kämpfen gegen den, der am Anfang des Problems war. Und das war nicht Adam und Eva, also der Mensch, sondern es war die Schlange, die beide verführte. Wir kämpfen gegen das, was die eigentliche Ursache ist. Das, was ich bei meiner Schwertpredigt das Mark genannt habe, die Wurzel allen Übels. Das ist der eine Aspekt. Und der andere liegt für mich so in dem Wort Obrigkeit, so wie Luther das übersetzt hat. Wenn ich dann, habe ich einfach mal Wikipedia geguckt, als Obrigkeit wurden in hierarchisch organisierten Gemeinwesen Personen oder Institutionen bezeichnet. Person oder Institution, die rechtmäßig oder nur aufgrund eigener Anmaßung die Herrschaft ausübten und die rechtliche und faktische Gewalt über die Untertanen hatten. Die Untertanen schuldeten ihrer Obrigkeit Gehorsam. Es geht also einerseits um personenhafte Wesen und auch um die Institutionen, in denen diese Wesen ihr Amt, ihre Macht ausüben. An der Stelle habe ich mir auch die Frage gestellt, wie war denn das eigentlich oder wie ist das eigentlich? Hat der Satan eigentlich rechtmäßig die Herrschaft über diese Welt oder hat er die sich nur angeeignet und gestohlen, so wie es hier heißt, eigene Anmaßung? Oder wie ist das überhaupt? Aus meiner Sicht, kann man anders sehen, aus meiner Sicht ist es so, dass Gott, der Schöpfer, diese Erde in die Hand des Menschen gegeben hat. Zwar nicht als Besitzer, so doch zumindest als Verwalter. Weil 1. Mose 1,27 steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet. Und dann kommen Fische und so weiter. Herrschet, untertan machen und herrschen. Also wurde dem Menschen ursprünglich die Herrschaft über die Erde anvertraut. Manche sagen, dass durch den Sündenfall, also weil Adam und Eva dieses Gebot Gottes übertreten hatten, nicht von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, dass dadurch die Herrschaft auf die Schlange überging, auf Satan überging. Das sehe ich persönlich nicht so. Für mich ist nach wie vor der Mensch der rechtmäßige Herrscher über die Erde. Aber der Mensch hat sich der Schlange unterworfen, indem er mehr gehorchte als Gott und glaubte als Gott. Der Mensch hat sich also gegen Gott und für die Schlange entschieden. Und deshalb herrscht der Satan rechtmäßig über den Menschen und nur infolgedessen auch über die Erde. Jetzt muss man das mal ein bisschen klicken lassen im Gehirn. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, was ist denn da jetzt der Unterschied? Der Unterschied wird dann deutlich, wenn jemand aus diesem Herrschaftsgebiet der Finsternis hinaustritt oder besser gesagt, wenn er sich versetzen lässt aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts. Dann entzieht er sich nämlich der Herrschaft des Satans, weil er von Gott geboren wird, und dann erlangt er automatisch wieder alle seine alten Rechte und kann und soll dann auch wieder über die Erde herrschen. Aber gehen wir zurück zum heutigen Thema. Das war jetzt so ein Seitenweg, der für mich interessant war. Gut, wie geht's weiter? Gegen die Exousia, was man so übersetzen kann, das Recht zu handeln, die Macht, Gewalt, Vermögen zu handeln, Autorität, Befugnis, Vollmacht, Herrschgewalt, menschliche oder geistige Gewalthaber. Also durch die Herrschaft über den Menschen haben der Satan und auch seine Engel das Recht, die Gewalt und die Vollmacht über die Erde erhalten. Also, wenn ich jetzt so politisch ausdrücken will, die Legislative, die Judikative und Exekutive, alles in einer missbräuchlichen Hand. Von daher ist es eigentlich für mich ein absolutes Wunder und Gnade Gottes, dass es eigentlich nicht schon viel schlimmer ist. Gegen die Kosmokratos, was man so übersetzen kann, Herr der Welt, Herrscher der Welt, im Plural gesetzt. Und dieser Skotos, das bedeutet Finsternis, Dunkelheit, und dann wird es auch wieder interessant, übertragen, Zustand des Unbekannten oder Zustand der Ungläubigen. Der unerlöste Mensch lebt in der Finsternis, obwohl er es eigentlich nicht merkt, weil er kennt es nicht anders. Es ist ein Zustand, ja, den er sich gar nicht anders vorstellen kann. Wenn wir aber ins Licht treten oder, wie ich es eben schon mal gesagt habe, besser in das Reich des Lichts versetzt werden, dann hat der Satan auch keine Macht mehr über uns, weil wir seinen Herrschaftsbereich verlassen haben. Kolosser 1,13 steht, er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wie geht's dann weiter? Gegen die Pneumatika, das Geistliche betreffend. Es geht also um nichts Körperliches, sondern ausschließlich um geistliche Lebensformen. Und diese Lebensformen können halt Einfluss auf unseren Geist nehmen, solange er noch nicht von Gott geboren ist. Und im Folgenden geht es um die Natur, also um die Eigenschaften dieser geistlichen Wesen, der Poneria, was man übersetzen kann mit Bosheit, Schlechtigkeit, Sündhaftigkeit. Ich will es mal so ausdrücken, es geht also um geistliche Kräfte, den Zeitpunkt weiß ich nicht genau, die kurz vor oder nach der Erschaffung des Menschen ursächlich böse, schlecht und sündhaft sind. Also seitdem. Sündhaft im Sinne von Sünde ist ja eigentlich nur eine bewusste Abkehr von Gott. Und daraus folgen dann die sogenannten Sünden. Aber die Sünde ist einfach nur erstmal die Abkehr von Gott. Und das trifft eigentlich nur auf Satan zu. Er, der eigentliche Lichtträger, Luzifer, er war als machtvoller, glänzender Cherub von Gott zu seinem Dienst geschaffen. Dieser mächtige Engelfürst wandte sich von Gott ab, weil er selbst Gott sein wollte. Manche Ausleger gehen davon aus, dass ein Drittel aller Engel, dass er es schaffte, die auf seine Seite zu ziehen. Das kommt so aus Offenbarung 12,4, da steht, und es erschien ein Zeichen am Himmel und so weiter. Und sein Schwanz, also von Satan, dem Drachen, und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Sterne steht für Engel. Also ein Drittel der Engel steht auf seiner Seite. Das sage jetzt wieder nur ich. Ich versuche immer so den Unterschied zu machen, was wirklich biblisch belegt ist und was meine Gedanken sind. Also mein Gedanke ist, dass es wahrscheinlich die Engel waren, die sowieso schon unter seiner Herrschaft standen, unter seinem Herrschaftsgebiet und Anspruch, weil er war wirklich ein mächtiger Cherub. Also diese ein Drittel Engel. Und jetzt wird es für mich zumindest nochmal richtig spannend. Wie geht's weiter im Text? In den Eporanios, was man so übersetzen kann, in den Himmeln befindlich. In den Himmeln. Also Mehrzahl. Da kann man jetzt denken, wie, was Mehrzahl? Es gibt eine Hölle, es gibt einen Himmel. Und was soll das denn jetzt? Man spricht vom siebten Himmel. Das kommt aber nicht aus der Bibel, das kommt aus dem Koran. Also da will ich nichts mit zu tun haben. Aber wenn ich nach der Bibel gehe, da gibt es zumindest drei Himmel. Paulus schreibt in Korinther 12,2: Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht, oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Also es muss zumindest drei Himmel geben. wenn ich sage, es gibt einen dritten, dann muss es auch einen ersten und einen zweiten geben. Und ich will jetzt auch wieder keine Spekulationen machen, sondern einfach nur das, was in der Bibel so unter Himmel steht. Der erste Himmel ist einfach nur unsere Atmosphäre. Das ist 1. Mose 7,13, 5. Mose 11,11, Daniel 4,18. Der zweite Himmel ist das Firmament, an dem die Sonne, Mond und Sterne zu sehen sind. 1. Mose 1,14, 1. Korinther 15,47. Und es gibt auf jeden Fall noch der höchste Himmel der Himmel, in dem die Herrlichkeit des Herrn wohnt und seine Engel ihm dienen. Nach Psalm 2,4, 11,4 oder Matthäus 5,34. Sozusagen dazwischen muss es noch irgendwas anderes geben. etwas, in dem diese Himmelswesen, also Gottes Engel, aber auch die Engel des Satans und Satan selbst Zutritt hat. Gegenwärtig scheint es so zu sein, dass in diesem Himmel die Engel Satans das Sagen haben. Ich denke jedoch nicht, weil sie den irgendwie erobert hätten, wie das manche denken, sondern weil es wieder ursprünglich deren Herrschaftsbereich war, so wie Gott es dem Luzifer, diesem Cherub, gegeben hatte. Das ist wieder gesagt nur mein Gedanke. Wir sehen, Gott hat die Macht und Gewalt gegeben und verteilt und hat daran auch nichts geändert. Und Satan hat da auch nichts dran geändert. Kann er gar nicht. Jedenfalls finden wir in Daniel Kapitel 10 eine ganz interessante Stelle. Da hat ein großer Engel, es ist Gabriel, die Aufgabe, zu Daniel zu kommen und ihm was zu sagen. Und dieser Engel sagt zu Daniel, dass er 21 Tage aufgehalten wurde durch den Engelfürst Persiens. Das heißt, die haben irgendwie einen Konflikt ausgetragen, gekämpft, was auch immer, aber jedenfalls 21 Tage wurde der aufgestanden, hat er widerstanden und er wurde auch nicht besiegt, sondern der Gabriel konnte nur deswegen weiter, weil der Michael dann eingesprungen ist, also der andere Erzengel, und hat dann weitergekämpft. Ja, wir können also an diesem Text Daniel 10 erkennen, dass es immer noch eine von Gott ursprünglich eingesetzte Ordnung in diesem dunklen Himmel gibt. Auch so eine Rangordnung von einfachen Geistern zu Dämonen bis hin zu Engelfürsten, die für Städte, Länder und ganze Reiche zuständig sind. Also da ist ja die Rede vom Engel, der für Persien zuständig ist, und danach kommt noch der Engelfürst, der für Griechenland zuständig ist und so weiter. Also es gibt Engel, die für ganze Reiche zuständig sind. Wenn ich mir das mal so ein bisschen vergegenwärtige, dass es irgend sowas geben muss, sowas Dunkles, dann bekommt so dieser Aspekt des offenen Himmels, was er hier auch immer mal die Rede von ist, eine ganz für mich erweiterte Bedeutung. Also dieser dunkle Himmel, diese dunkle Decke, dieser Machtbereich Satans und seiner Engel umspannte die ganze Erde, bis Jesus getauft wurde und so ein Loch dadurch gestoßen hat. Und der Himmel, so wie in 5. Mose 10, 14, für uns sichtbar wurde. Und dieses Loch, das ist halt nicht wieder geschlossen worden. Das heißt, es ist immer noch offen. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass über jedem Menschen, in dem der Heilige Geist wohnt, auch ein eben solches Loch im dunklen Himmel ist und unsere Engel jetzt nicht mehr so Probleme haben, da mit irgendwelchen anderen Engeln kämpfen zu müssen, sondern dass die direkt kommen können. Das ist der Unterschied vom Alten zum Neuen Testament. Deswegen spricht für mich Jesus auch oft davon, das Reich Gottes ist angebrochen oder das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das ist für mich dieses Loch in diesem dunklen Himmel, wo wir den Himmel der Himmel, den Himmel des Höchsten sehen, erkennen, wahrnehmen können. Wo das runterkommt, durchkommt, durchbricht. Gut, also ich könnte persönlich jetzt mal den ganzen Text so übersetzen: Weil unser Kampf nicht gegen ein Menschenleben und Körper irdischer Herkunft ist, sondern gegen die von Beginn an waltende Obrigkeiten, gegen die mit Gewalt ausgestatteten Engelsmächte, gegen die Weltbeherrscher dieser unerlösten Menschenwelt, gegen die Geister ohne Körper, die sich voller Bosheit und Schlechtigkeit von Gott abgewandt haben und in den Himmeln sind. So, jetzt wissen wir, womit wir es zu tun haben. Das Bild vom Feind, mein Feindbild. Und deswegen tue ich mich immer, da werde ich richtig sauer, wenn da irgendjemand kommt und mit irgendwelchen kleinen Kobolden, so mit Pumuckl und kleinen Teufelchen ankommt, die eigentlich ja gar nicht so richtig böse sind. Die sind ja nur so, ja, so halb-halb oder so. Da kann ich richtig sauer werden. Es sind gefallene Engel, die ursprünglich von Gott ausgestattete Rechte, Gewalten und Herrschaftsbereiche haben. Diese sind immer noch geordnet nach Machtbefugnissen mit kleinen und großen Möglichkeiten. Gemäß Daniel 10, wie gesagt, gibt es gefallene Engel, die für ganze Reiche stehen. Dementsprechend, und das sage ich jetzt wieder nur, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es auch hier weitere Untereinheiten gibt. Also gefallene Engel, die für Länder, für Städte, da spreche ich jetzt auch von Main beispielsweise, ja, für Orte oder ganz lokale Topografien wie Berge, Täler, Wälder oder Flüsse stehen. Unter diesem Aspekt bekommt der ganze Volksglaube an Waldelfen, Flussnymphen, Kobolde, Poltergeister und so weiter wieder eine ganz, ja, auch eine neue Berechtigung. Aber das sind nur so Gedankenspiele, das kann ich nicht beweisen. Okay, diese geistigen Wesen leben also in einer für uns unsichtbaren geistigen Welt, die aber irgendwie mit uns, unserer Welt in Beziehung stehen muss, weil sonst könnten sie keinen Einfluss auf uns nehmen und sonst könnten wir sie auch nicht bekämpfen. Von diesem Feindbild gesehen kann ich auch überhaupt verstehen, warum ich das alles brauche. Also ich brauche halt den Gürtel der Wahrheit, der mich erkennen lässt, was Lüge ist und was falsch ist und was richtig ist, und der auch meinen Willen reinigt. Ich brauche den Brustpanzer der Gerechtigkeit, um für das, der mein Herz und meine Gefühle schützt. Ich brauche die Schuhe der Bereitschaft, um für das Evangelium des Friedens einzutreten, weil diese Schuhe meine Füße vor diesen geistigen Schlangen und Skorpionen schützt. Ich brauche den Schild des Glaubens, der alle feurigen Pfeile wirkungslos abprallen lässt. Und, das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch schützend vor andere stellen kann. Vor andere, die entweder, obwohl sie erlöst sind, sich noch gar nicht klar darüber sind, dass sie auch so ein Schild haben. Oder auch vor Menschen, die noch nicht erlöst sind und wirklich noch kein Schild haben. Ich brauche den Helm der Hoffnung auf das Heil, der meinen Verstand schützt, damit ich die Hoffnung nicht verliere, egal wie die Umstände, all das, was ich so mit meinen menschlichen Augen, Ohren wahrnehme, egal wie die Umstände sind, dass meine Hoffnung nicht verloren geht. Und ich brauche natürlich das Schwert des Geistes, mit dem ich Ketten sprengen und Fesseln löse, Gefangene befreie, Geister und Seelen trennen kann und bis auf das Mark des Problems durchdringe. An diesem Punkt kommt so für mich jetzt die Frage, gesetzt den Fall. Ich kenne meinen Feind, ich habe diese Ausrüstung, ich habe mit dieser Ausrüstung trainiert, ich weiß, was ich damit machen kann. Und ja, was mache ich denn jetzt? Was soll ich tun? Was ist mein Auftrag? In der nächsten Folie, 1. Johannes 3,8 steht, wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes. Also Jesus ist dazu erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Man liest, ist auch wichtig für mich, dass ich hier genau lese, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Es geht jetzt noch nicht darum, den Teufel selbst zu zerstören. Das können wir nämlich gar nicht. Das wird Jesus am Ende der Zeiten tun, wenn er den in den Feuersee schmeißt. Jetzt geht es nur um die Werke. Was sind die Werke des Teufels? Das lese ich in Johannes 10,10. Da wird ja oft nur dieser zweite Teil, machen wir die nächste Folie, immer der zweite Teil zitiert, eben auch vom Thomas, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Aber Johannes 10,10 beginnt damit, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und dann kommt der Gegensatz zu Jesus. Aber der Dieb, Satan, stiehlt. Der stiehlt unsere Gesundheit und da schließe ich auch sogenannte Erbkrankheiten ein. Da schließe ich auch alle Behinderungen ein. Wenn ich zum Beispiel an meiner Schule für körperliche Behinderungen arbeite. Der stiehlt unser Erbe, der stiehlt unsere Kindheit, unsere Vertrauen in Gott, unsere Freude, unsere Zuversicht, unsere Berufung. Er will es zumindest stehlen. Der Satan schlachtet oder tötet manchmal unsere Kinder, unsere Anvertrauten und manchmal auch uns selbst. Der Satan vernichtet oder zerstört. Er zerstört Beziehungen zu Kollegen, Nachbarn, Freunden, zu geistlichen Brüdern und Schwestern, zu meiner Herkunftsfamilie, zu meinen Kindern, zu meinem Ehepartner. Stiehlt, schlachtet, zerstört. Wenn der Satan jetzt dieser Dieb ist, der uns alles gestohlen hat, was können oder sollen wir dann machen? Wir holen uns das zurück. In Lukas 11,20 steht, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Und mit diesem Starken ist jetzt Satan gemeint. Denkt man erstmal nicht. Wenn aber ein Stärkerer über ihn kommt, also wenn ich mich von Gott ausrüsten lasse, und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Also das, was er mir vorher gestohlen hat. Gleiche finden wir auch in Markus 3,27. Niemand kann aber in das Haus eines Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken fesselt. Erst dann kann er sein Haus berauben. In den beiden Fällen, also beiden Bibelstellen, geht es ja direkt und ganz klar um die Austreibung von unreinen Geistern. Wir nehmen uns also das zurück, was der Feind uns gestohlen hat, was er uns genommen hat. Unsere Gesundheit, unser Erbe, unser Vertrauen in Gott, unsere Freude, unsere Zuversicht, unsere Berufung, unsere Beziehungen. Manchmal auch tatsächlich das körperliche Leben eines geliebten Menschen. Ich kam dann zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ist ja gut, dass der mir so viel gestohlen hat. Dann kann ich mir nämlich umso mehr zurückholen. Weil auch der Satan muss sich an biblische Gesetze halten. Wenn ich zum Beispiel bei 2. Mose 22,2 lese, es soll aber ein Dieb, und der Satan ist ein Dieb, wiedererstatten. Hat er nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es Rind, Esel oder Schaf, so soll er es zweifach erstatten. Er muss mir also zumindest mal das Zweifache zurückgeben. Und ist das, was er gestohlen hat, nicht mehr lebendig, so kommt es dann noch besser. In 2. Mose 1,37, wenn jemand ein Rind oder Schaf stiehlt und schlachtet oder verkauft, so soll er 5 Rinder für ein Rind wiedergeben oder 4 Schafe für ein Schaf. Also muss mir der Satan das 4- oder sogar das 5-fache zurückgeben. Das ist doch mal eine ordentliche Dividende. So, Bankenkrise wäre da kein Thema mehr. Doch bis jetzt geht es ja nur um mich oder um das oder um die, für die ich kämpfe. Das Zurückholen. Was gehört noch zu meinem Auftrag? Was hat Jesus gesagt in Lukas 4,18? Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Also Gefangene befreien, den Blinden, dass sie sehen sollen, da geht es wieder um Heilung, nicht nur um die körperlichen Augen, sondern auch um andere Augen, aber egal. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das war sein Auftrag und damit auch unser Auftrag, so zu predigen, dass die Gefangenen frei werden und so zu predigen, dass Zerschlagene frei und ledig werden. Und mit Predigen ist dann sicherlich nicht das gemeint, was so die menschlichen Worte bewirken können, sondern das, was die Macht und die Kraft des Wortes Gottes ausmacht. Dass das auch wirklich geschieht, was ich sage. Was heißt das jetzt ganz konkret? Für mich geht es einmal auch um Heilung von Krankheiten. Apostelgeschichte 10, 37. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe, die Johannes predigte. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft. Und das steht uns genauso zur Verfügung. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Hier wird der Zusammenhang hergestellt zwischen Teufel und Krankheit. Ich sage jetzt nicht, dass alle Krankheit vom Teufel kommt, aber vieles. Geht es jetzt nur, Anführungszeichen, nur um sogenannte körperliche Krankheiten? Ich sage nein, weil das stand eben bei Lukas 4,18 ja schon, den Zerschlagenen. Wer sind Zerschlagene? Das wird nochmal deutlicher, wenn ich den Ursprungstext, also das, Jesus zitiert ja eigentlich, oder Lukas zitiert nur das, was in Jesaja 61,1 steht. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Und jetzt kommt ein Gedanke, der kommt bei Lukas gar nicht so deutlich rüber, die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen, den Trauernden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang, Lobpreis, statt eines betrübten Geistes gegeben werden. Betrübter Geist. Betrübter Geist, andere Übersetzung, Geist der Schwere. Heute würde man vielleicht Depression dazu sagen. Es geht also auch um seelische Erkrankungen. Herz heilen, Geist der Schwere, Depression und alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Und es geht natürlich auch um all das, was die heutige Medizin immer noch nicht fassen, nicht erklären kann, biblisch unreine Geister. Dies alles betrifft letztendlich aber immer noch einzelne Geisteskräfte oder, na gut, wenn es bei dem Gerasena, da war es eine ganze Legion von Geistern, also jede Menge. 3000 ungefähr. Aber unser Auftrag geht für mich noch weiter, wenn ich in 2. Korinther 10,4 lese, denn die Waffen unseres Kampfes, was ist meine nächste Folie? Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, das ist sehr parallel zu dem Text, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Festungen. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Also hier geht es um Festungen, um alles Hohe, alles Denken. Das sind jetzt für mich keine Einzelwesen mehr, sondern das sind jetzt sozusagen diese Institutionen, von denen ich am Anfang geredet habe, diese Obrigkeiten, diese Gedankenfestungen. Und die nehmen halt nicht nur einzelne Menschen, sondern ganze Gruppen. Ich würde jetzt auch sagen, manche Gemeinden, Städte, Dörfer, Nationen, Reiche in Gefangenschaft. Ja, an der Stelle habe ich dann Gott gefragt, okay, Festung. Und da habe ich mir meine Ausrüstung nochmal angeguckt. Die einzige Waffe, die ich wirklich habe, ist dieses Schwert. Und dann habe ich Gott gesagt, also ich kann da nicht mit einem Schwert gegen eine Festung anrennen. Also habe ich mir dann so vorgestellt, das ist eine bisschen schwache Waffe. Also ich meine, die Römer, die hatten ja zumindest, die konnten Rampen bauen, die hatten Rammböcke, die hatten Katapulte. Ja, damit kann ich gegen Festungen angehen, aber nicht nur mit so einem Schwert. Okay. Und dann hat für mich so Gott gesagt, du hast nicht bis zum Ende gelesen. Okay, und deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, da kommt jetzt sowas, was ich bei den ganzen Predigten davor gar nicht so gesehen hatte. Ich las da also den Vers, der nach diesen Aufzählungen dieser Ausrüstungsgegenstände kommt. Und damit komme ich jetzt auch zu diesem unteren Rahmen, der das Ganze einrahmt, nämlich zu Epheser 6,18. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das habe ich zuerst auch nicht verstanden, oder ist es für mich immer noch, ja, ist da auch noch ein Geheimnis drin? Okay, wir sollen beten. Das kenne ich, das mache ich. Wir sollen alle Zeit beten. Das ist praktisch für mich schwierig. Praktiziere ich im Moment nicht. Wir sollen alle Zeit im Geist beten. Das kenne ich so auch noch nicht. Also es geht darum, die ganze Zeit im Gespräch mit Gott zu bleiben. Und da wir das mit unserem Bewusstsein, mit unserem menschlichen Willen nicht können, sollen wir es mit unserem Geist machen. Und unser Gebet soll aus Bitten und Flehen bestehen. Bitten und Flehen. Ich hatte dann Gott so gefragt, ich wollte wissen, für wen oder für was sollen wir da jetzt bitten und flehen? Und da habe ich so zwei Sachen gekriegt. Das eine, und das hat sich mir eigentlich nicht sofort erschlossen, aber das eine ist, dass wir von ihm eine Strategie brauchen, um jetzt gegen Gedankenfestungen überhaupt angehen zu können. Also ein geistliches Gebäude zerstören zu können. Das ist mir so eingefallen, bei der Stadt Jericho gab es eine bestimmte Strategie. Die sollten 6 Tage lang einmal um Jericho marschieren, Posaunenblasen, am 7. Tag 7-mal um Jericho marschieren, Posaunenblasen und dann sind die Mauern eingebrochen. Und dann konnten sie gewinnen. Aber diese Strategie hat sich nur ein einziges Mal, haben die angewendet. Das gab es kein zweites Mal. Das war eine einmalige Strategie. Und genauso gibt es für jede Festung eine bestimmte Strategie. Einen schwachen Punkt in den Mauern, einen Stützpfeiler oder vielleicht manchmal 2 Stützpfeiler, so wie bei Simson, der die 2 Stützpfeiler zerdrückt oder umgedeutet hat und dann ist das ganze Gebäude zusammengefallen. Also wir brauchen diese Strategie. Und Gott will uns diese Schwachpunkte zeigen. Er wird uns eine Strategie schenken, wenn wir ihn darum bitten und ihn anflehen. Und diese Strategie, das ist der Rammbock, das ist das Katapult, das ist die Rampe. Okay, das ist, war die Antwort auf die Frage, für was wir beten und flehen und jetzt für wen? Und da war das für mich, ja, da steht jeder Heilige. Heilige. Ich habe es mal geschrieben, jeder Frontkämpfer, der angegriffen wird, braucht im Hintergrund Beter, die über ihn wachen. Und wer sind jetzt Heilige? Sind das besonders fromme, besonders gute, besonders gottgefällige? Nee, glaube ich nicht. Da hat mir zum Beispiel der neue Papst gut gefallen, Franziskus I., wie der das Erste, was er gemacht hat, bevor er die Leute gesegnet hat, hat er erstmal um den Segen des Volkes gebeten. Da war Stille und die Leute haben für den neuen Papst gebetet. Das ist auch genau das. das Gebet für die Heiligen. Bezogen auf unsere Gemeinde sage ich jetzt, dass die Heiligen jeder ist, der irgendein Amt hat. Ich mache jetzt einfach mal eine Aufzählung, ohne dass das irgendwie eine Wertigkeit oder sowas sein soll, ne? Gemeindeleitung, Hauskreisleiter, Lobpreisleiter, jeder Techniker, jeder, der Kaffee macht, jeder, der Begrüßungsdienst macht, jeder, der Gebetsdienst hat, jeder, der die Gemeinde putzt. Also mehr oder weniger wir alle. Das sind die Heiligen. Und diese Heiligen, die brauchen Gebet. Wenn ich mir jetzt unsere Gemeindeleitung, und ich bin ja selbst Teil davon, ansehe, dann sehe ich dort einen Geist der Entmutigung, einen Geist des Zweifelns und Zauderns, einen Geist der Krankheiten, einen Geist der Schwere, einen Geist, der Beziehungen und Ehe zerstören will. Satan hat für jeden von uns eine Strategie. Der weiß unsere Schwachstellen. Der weiß, wo er uns angreift, wo wir umknicken. Und Satans Ziel ist es auf jeden Fall, diese Gemeinde zu zerstören. Und für mich ist er spürbar dabei. Und deswegen müssen wir alle wachen, beten und flehen, damit ihm das nicht gelingt. Clary hat den Text so übersetzt: Indem ihr zu jeder Zeit und im Gebet betet, im Geist betet, durch jedes Gebet und jede Bitte wacht ihr über allen Heiligen. Das soll mit Ausdauer und höchstem Gebet geschehen. Ich hatte schon mal so den Eindruck, dass die Gemeinde dringend Wächter braucht. Und das hat sich bestätigt, sich für mich eigentlich durch jede Mail, die ich da ständig bekomme, wo Leute halt entmutigt sind und aufgeben. Gut, aber so, wenn wir diese spezielle Strategie haben und wenn wir dieses Gebet für die Heiligen im Hintergrund haben, dann können wir auch den dritten Auftrag erfüllen und diese Festung einnehmen. So, nochmal zusammenfassend. Was ist unser Auftrag? Was sollen wir tun? Wir sollen das Gestohlene zurückholen. Das, was mir persönlich gestohlen wurde, das, was meinen Kindern gestohlen wurde, meinem Ehepartner, allen, die mir anvertraut sind. Und zwar nicht nur das eine, sondern zweifach, vierfach, fünffach. Wir sollen Gefangene befreien aus der Finsternis, aus körperlichen und seelischen Krankheiten. Und das dritte, wie gesagt, wir sollen Festungen zerstören. Wieso bin ich mir da so sicher, dass uns das überhaupt gelingen kann? Wenn ich das ja im Hintergrund habe, Engelsmächte, die diese Macht auch von Gott erhalten haben. Einfach nur, weil es das Wort sagt. Kolosser 2,15. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Habe ich erst ein bisschen dran geknappert mit diesem einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Und dann ist mir so eingefallen, was die Römer gemacht haben, nachdem sie so einen siegreichen Feldzug hatten. Dann haben die gefangen genommen und sind dann damit durch Rom marschiert, die Gefangenen in Ketten, und haben so ihren Triumph, ihren Sieg gefeiert. Und Christus wird das irgendwann genauso tun. Oder hat es eigentlich schon getan. 1. Johannes 4,4: Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, Jesus, Gott Vater, Heiliger Geist, ist größer als der, der in der Welt ist. Lukas 10, 19. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Und nichts wird euch schaden. Oder Jakobus 4, 7. So seid nun Gott untertan. Das ist die Voraussetzung. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und so können wir dann auch das tun, was Jesus sagt in Matthäus 10, 7. Geht aber und predigt und sprecht. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Loch ist da. Der Himmel steht uns zur Verfügung. Diese dunkle Decke ist durchbrochen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht Kranke gesund. Weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch weiter. Wie geht das in der Praxis? Ich weiß es noch nicht. Kleine Anfänge, ja. Aber Gott wird es uns zeigen, wenn wir um darum bitten und wenn wir einfach im Kleinen anfangen, im Kleinen treu sind. Amen.